Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich möchte heute mal ein bisschen über Wiedergeburt reden, über Karma reden. Gibt's das? Ist das irgendwie nur Hokuspokus? Ist das wissenschaftlich fassbar? Gibt's das wirklich? Das möchte ich einfach mal ein bisschen diskutieren mit dem Dr. André Peter, der heute auch hier im Haus ist. Und wir legen auch gleich los. Bleiben Sie dran. So, herzlich willkommen, lieber André. Ganz herzlich willkommen, dass du da bist. Schöne.
Danke, dass ich da sein darf.
Dieses Thema ist ein bisschen heikel. Viele Leute sagen, oh, Esoterik geht schon gar nicht, oder? Wiedergeburt, selbst die Kirche lehnt ja das ab, also wenigstens die christliche. Gibt's Karma, gibt's Muster? Kürzlich war ein Medizinmann da, ein Indianer, der sagt, das ist ganz klar Fakt. Wir schauen immer, dass wir noch die letzten 7 Generationen betrachten und auch Auflösungsarbeit machen, dass die Seelen erlöst werden oder wirklich Ruhe finden. Wie sind deine Lebenserfahrungen in diesen beiden zusammenhängenden Punkten?
Ja, selbstverständlich. Also für mich ist das kein Diskussionspunkt, ob es Wiedergeburt gibt. Du hast gesagt, bei der Kirche gibt es das nicht, bei der christlichen. Ist nicht mal so. Alle großen Weltreligionen anerkennen das. Die Urchristen haben das auch anerkannt.
Ja,
nur kam dann halt mal das zweite Konzil von Konstanz, und wo das Römische Reich noch Herr war. Und da hat der Papst dann ex cathedra unter Druck des Römischen Reiches eben gesagt, dass es das nicht gibt. Aber an und für sich war das auch bei den Urchristen vorhanden.
Aber ist eigentlich schade, weil genau das gibt ja dem Menschen so viel Angst. Was ist danach? Würde man jetzt aber wirklich in der ganzen Religionslehre oder so aufwachsen in dem festen Wissen, dass wir zum nächsten wiederkommen und wiederkommen, dann wäre ja die Angst nicht da. Also viel weniger, zumindest vor dem Unbekannten.
Aber je nachdem, wenn du vor einem Massenmörder warst, hast du wahrscheinlich kein Interesse da, das weiterzuführen in einem jetzigen Leben. Nein, selbstverständlich, ja, das könnte hilfreich sein, dass man das mit etwas anderen Augen sieht. Eben, also ist selbstverständlich bei allen großen Religionen ist dieser Gedanke vorhanden. Es gibt auch so und so viele Dinge, die eigentlich nur erklärbar sind, wenn man das akzeptiert. Es gibt in der Psychologie das Déjà-vu, dass man irgendwo hinkommt, wo man noch nie war und genau weiß, wie es um die Ecke aussieht. Wobei, das ist heute relativ schwierig, weil innerhalb von 30 Jahren verändert sich die Umwelt jeweils derart stark, dass es wahrscheinlich schwierig ist, irgendeinen Ort wieder zu erkennen. Aber eben, solche Phänomene gibt's. Selbstverständlich hat das Einfluss auf unser Leben, eben was wir früher waren. Es ist wie in der Natur auch, was ich sehe, muss ich nachher ernten. Also je nachdem, wie ich mich verhalten habe in einem sogenannten früheren Leben, das müsste man auch noch mal genauer anschauen, dann werde ich halt ernten, was in dieser Existenz wiederkommt.
Nicht nur. Ich finde das aber auch ein sehr schöner Gedanke grundsätzlich, dass eigentlich die Energien eigentlich von allem irgendwo immer in Ausgleich suchen.
Das ist richtig.
Und wenn wir Handlungsweisen machen, gleicht das entweder etwas aus oder es muss später ausgeglichen werden.
Ja. Es muss ausgeglichen werden, auch da mit Einschränkung, würde ich sagen. Eben, es herrscht ja eigentlich so die Idee vor, Karma sei unabwendbar. Da müsse man einfach durch. Dem möchte ich etwas widersprechen. Im Normalfall ist es zweifellos so. Aber das ist nicht etwas, was einfach Gott gegeben ist und unverrückbar, unveränderlich. Auch Karma kann überwunden werden. Ist eine Sache auch der Geisteshaltung, in der man dann im Moment bin. Wenn ich mir natürlich sage, ja gut, ich habe im letzten Leben sogenannt gesündigt, dann muss ich das jetzt austragen. Ja gut, dann wird es auch so sein, weil mein Bewusstsein gibt mir ja das vor, mehr oder weniger. Ganz abgesehen davon, der Ausdruck gesündigt. Was ist Sünde? Da steckt wieder die Mutterkirche dahinter, ja, die uns alle möglichen Dinge schon da eingetrichtert hat, die nicht unbedingt einer Realität entsprechen. In der geistigen Welt gibt es keine Sünde. Es gibt Zustände und aus denen macht man das Beste, das ist alles. Jetzt, wenn ich höre Karma, dann kommt natürlich sofort auch der Gedanke, ja, wie ist es denn eigentlich mit unserem freien Willen? Wenn Karma existiert, kann ich ja gar nichts machen. Ich würde da auch ein Bild verwenden. Ich sehe die Situation eigentlich so, wie die Situation eines Kindes in einer Familie. Wir haben so und so viele Bedingungen, die unabänderlich sind, die uns Leitplanken geben. Wir sind erstens mal Erdenbürger, also angewiesen auf Sauerstoff und Wasser, sonst können wir nicht existieren. Wir haben die etwas verrückte Idee, das sei die einzig mögliche Lebensform. Es gibt noch ganz andere Lebensformen, von denen wir keine Ahnung haben. Aber für uns ist das einfach die Wirklichkeit und an die müssen wir uns halten. Ohne Sauerstoff, ohne Wasser geht gar nichts. Dann sind wir irgendwo geboren worden auf dieser Welt, hier in der Schweiz zum Beispiel. Das gibt ein anderes Umfeld, als wenn ich zum Beispiel in Amerika geboren wäre oder in Afrika oder in Australien. Es sind immer wieder andere Leitplanken, die da auch eingreifen. Das sind die Dinge, die wir nicht verändern können. Und dann bin ich eben in einer bestimmten Familie zur Welt gekommen. Da sind vor allem dann die Ideen der Eltern maßgebend. Die bilden meine Leitplanken. Und trotzdem, auch in all diesen vorgegebenen Umständen haben wir noch eine Möglichkeit, nämlich Ja oder Nein zu sagen zu dem, was da auf uns zukommt. Und in dieser Möglichkeit, Ja oder Nein zu sagen, besteht auch die Entwicklungsmöglichkeit, nicht? Das ist das Einzige, worin wir uns entwickeln, was wir verändern können, indem wir annehmen oder eben ablehnen, was da auf uns zukommt. So sehe ich eigentlich die Vorbestimmtheit, nicht wahr? Natürlich, so und so viele Dinge können wir nicht verändern, aber wie sind wir da hineingeraten? Das ist dann wieder eine andere Betrachtungsweise. Eben, wir können sagen, weil, also kausal das sehen, weil wir uns so und so benommen haben in einer früheren Existenz, kommen wir jetzt unter diesen Bedingungen wieder. Ist eine Möglichkeit, das ist sehr irgendwie angehaucht von menschlichem Gerechtigkeitsempfinden. Und das menschliche Gerechtigkeitsempfinden ist nicht gerade über alle Zweifel erhaben, weil wir sind ja nicht fähig, das ganze Umfeld überhaupt mit einzubeziehen.
Nein, wir haben ja nur diese irdische Momentsituation.
Schlüssellochsituation,
ja.
Aus der wir schauen. Das sieht alles vielleicht in einem größeren Rahmen etwas anders aus. Wir haben ja die Allegorie der Gerechtigkeit, die Frau mit der Waage, mit den Waagschalen und verbundenen Augen. Das soll ja bedeuten, jeder ist vor dem Gericht gleich. Und für mich bedeutet es auch, die liebe Frau ist wirklich ein bisschen blind und sieht eben nicht den gesamten Zusammenhang. Item, das ist eine andere Diskussion. Es gibt auch die Auffassung, und da sind sich eigentlich auch alle großen Religionen einig darüber. Das Leben, das wir jetzt führen, basiert zweifellos auf Dingen, die früher mal passiert waren. Aber wir haben uns das selbst auch ausgesucht. Wir haben, als wir noch nicht unter der Beschränkung der fünf Sinne waren, festgestellt, diese Art Leben, die wir da auswählen, wird uns die beste Möglichkeit geben, uns zu entwickeln. Wenn wir natürlich nachher in der Beschränkung unserer fünf Sinne sind, dann sehen wir mögliche, unmögliche Situationen und denken, wir sind vor einem Berg, den können wir niemals überwinden. Und das täuscht eben nicht. Da machen wir uns etwas vor. Und wenn wir in diesem Bewusstsein sind, dann können wir den Berg auch nicht mehr überwinden. Wenn wir uns aber bewusst sind, wir haben uns da eine Aufgabe gestellt, die lösbar ist, für die wir in jeder Situation unseres Lebens genügend Energie zur Verfügung haben, dann sieht das anders aus, dann können wir das auch überwinden. Und ebenso ist Karma nicht einfach ein Grundgesetz, das nicht überwunden werden könnte. Wenn ich das getan habe, dann muss ich in einem zukünftigen Leben dafür büßen sozusagen. Das ist eben menschliche Gerechtigkeit. Es geht nicht darum. Man kann diese Vorgeschichte auflösen. Und das ist ja eben auch, was in vielen therapeutischen Arbeiten eigentlich getan wird, mit Rückführungen und so weiter, dass man gewisse Situationen aus sogenannten früheren Existenzen sich anschaut, nochmal sich hineinbegibt und dadurch vielleicht eine andere Lösung findet, als die, die man in einer früheren Lebenssituation hatte. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das ansprechen willst. Eben die früheren Leben ist natürlich im Lichte der heutigen Physik eine sehr fragwürdige Aussage, nicht wahr? Wir wissen, es gibt das hier und jetzt und sonst gar nichts.
Du, ich kenne Therapeuten, die sich eben auch suchen, kinesiologisch suchen bei den Patienten und plötzlich landen sie halt in anderen Leben und dann plötzlich lösen sie was auf und dem Patient geht's besser.
Meine, ja, richtig, selbstverständlich. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, im Gegenteil. Aber eben, das hier und jetzt, es gibt eigentlich die Ewigkeit und sonst gar nichts. Wie kommen wir damit zurecht, mit früheren Leben? Da haben die Indianer eine andere Herangehensweise an das ganze Thema. Sie sagen, wir sind ja, das ist das, was man auch sieht, wenn man hellsichtig ist, wir sind wie ein Ei drin, nicht wahr? Das ist also wie eine Erdkugel mit zwei Polen und so weiter, Kraftlinien und so weiter. Die Indianer nennen das nicht Pole, sie nennen das Montagepunkte. Mhm. Schöner Name. Wenn ich nun die Fähigkeit habe, diesen Montagepunkt zu verändern, bin ich wieder in einer anderen Wirklichkeit. Und ich denke, das gäbe eigentlich eine Herangehensweise, die noch Sinn macht. Wir können sagen, also, es sind nicht unbedingt frühere Leben, sondern es sind andere Bewusstseinszustände. Ich glaube, das kommt der ganzen Sache sehr viel näher. Das ist auch in Harmonie dann mit dem, was auch modernste Wissenschaft, eben Quantenphysik eigentlich zeigt. Mhm. Nicht
wahr? Aber gehen wir mal in die Gegenwart. Sagen wir mal wirklich, du hast in diesem irdischen, jetzigen Leben ein paar Dinge betrieben, gemacht, wo du jetzt rückwirkend betrachtet nicht so stolz drauf bist. Und du sagst, eigentlich möchte ich nicht, dass das ein Karma mir bleibt. Und machst dich eigentlich mit deinem Bewusstsein auf diese Auflösungsarbeit. Eigentlich solltest du sie ja jetzt hinkriegen, denn der Reifungsprozess ist ja schon da mit dem Verständnis darüber, ja, dass das Mist war, oder?
Richtig.
Und dann ist es kein Karma mehr, oder?
Ich denke auch, wenn du eben so daran herangehen kannst, dann kannst du das auflösen. Das denke ich eben auch. Ja.
Es geht ja um die seelische Reife, es geht ja nicht um Leid tragen oder dass du Leid erfahren musst mit dem Körper, sondern es geht ja darum, dass wir was lernen aus
dem Leben. Es geht um Entwicklung eigentlich, nicht um Schuld und Sühne. Ja. Das ist eben das, was uns die liebe Mutterkirche eingebläut hat.
Genau, Karma heißt in dem Zufolge auch nicht die Strafe der Sünden davor, sondern eigentlich diese fehlenden Puzzlesteine zu erlernen, um vollständig zu werden.
Lernen, mit einer Situation umzugehen, sie zu integrieren in sein Leben und das Beste daraus zu machen. Mhm. Darum geht es eigentlich. Das wäre eigentlich Entwicklung. Nicht Schuld abtragen und so weiter. Eben diese blödsinnige Idee der Sünde und der Schuld, das ist uns von der Kirche eingebläut worden. Das ist Humbug. Das gibt's nicht in der geistigen Welt. In der geistigen Welt gibt's Zustände, da wird nicht geurteilt. Das sind Zustände, aus denen macht man das Beste. Das ist Entwicklung. Mhm. Nicht irgendwie Schuld und Sühne und so weiter.
Wenn wir nur das Wort Zustände anschauen und jetzt Gut und Böse darunter legen, dann muss man sich dann auch mal fragen, da gibt es ja Leid auf der Erde, wo man sagen muss, das ist echt böse, aber es ist wieder nur ein Zustand. Und die Frage ist wieder, ist dieses Leid jetzt passiert aus Grund von karmischen Dingen oder hat sich diese Person für das zur Verfügung gestellt und. Das sind ja Fantasien ohne Ende da, wo aber auch Hoffnung gibt. Solche, ich meine, es ist auch Trost, wenn man sich aus diesen Perspektiven das anschauen will.
Zweifellos, ja. Eben da ist Entwicklungspotenzial drin. Natürlich sind Dinge, die wir aus unserer menschlichen Betrachtungsweise als böse, als schlecht erachten. Warum gab es einen Hitler und so weiter, nicht wahr? Und warum gab es das Programm und so weiter?
Warum gab es Corona, gell? Das ist auch so eine Phase, oder? Wo ganz viel Wandel vor sich her.
Alle möglichen Größen. Natürlich hat das einen Bezug zu uns selber. Wir sind in diese Situation hineingekommen, müssen dadurch leben, weil wir Voraussetzungen schaffen in anderen Bewusstseinszuständen, die uns dann eben dahin führen. Da ist schon eine gewisse Kausalität vorhanden. Aber die Kausalität ist nicht einfach eine Verurteilung, dass man dem nicht ausweichen kann, dass das unabänderbar wäre. Dagegen wehre ich mich eben. Mhm. Sondern wir können, indem wir eine andere Position einnehmen, eben wie du das vorher angesprochen hast, dem eine gewisse geistige Reife eingetreten ist, können wir solchen Zuständen begegnen. Und nun in dieser Situation versuchen, das besser zu machen. Also nicht Mittäter zu werden in einem Hitler-Regime, sondern da trotzdem noch eigenständig zu bleiben und in der Zwangssituation immer noch das zu machen, was mir mein Innerstes eigentlich vorgibt, was für mich richtig wäre.
Tja, das ist aber jetzt gerade ein gutes Beispiel, wenn du das Wort Zwangsmaßnahmen anschaust und wir in die Gegenwart hüpfen. Da muss man sich ja, und ich jetzt genau das aufnehmen, was du jetzt sagst, die Parallelen ziehen, dann würden wir ja durch Nichthandeln oder Mitschwimmen, sind wir entweder die Guten oder die Bösen. Du fragst sich nur, welche Seite?
Das ist richtig. Du kennst ja den Mahatma Gandhi und seine Lebensweise, das Ahimsa, also die Gewaltlosigkeit. Einfach mitschwimmen ist eigentlich Zustimmung zum System. Es geht nicht um Zustimmung, wenn wir etwas als negativ empfunden haben, da mitzuschwimmen, darum geht es nicht. Sonst geht es schon darum, Widerstand zu leisten, aber eben in einer gewaltfreien Art. Nicht nur, wie das eben der Mahatma Gandhi auch betrieben hat. Er hat es immerhin fertiggebracht, dass die englische Herrschaft in Indien 48 ein Ende fand, nicht wahr? Mhm. Und durch gewaltlosen Widerstand, nicht wahr? Er hat sich schon dagegen gesträubt, das und das geht nicht und hat sich nicht gescheut, seine Wahrheit kundzutun, was ihn ins Gefängnis gebracht hat und alles Mögliche, nicht wahr? Und trotzdem, die Wirkung war schlussendlich da, auf eine völlig gewaltfreie Art, ohne dass man wieder Schaden anrichtet damit.
Das ist noch schön, wenn man wirklich die wahre Wahrheit sucht, dann findet man sie in der Gewaltlosigkeit. Und wenn man aber auf Gewalt stößt, dann kann das ja kaum die Wahrheit sein, oder?
Ja, Gewalt löst wieder Gewalt aus, leider Gottes, nicht? Und du sagst, die Suche nach der Wahrheit, ja, das ist eine schöne Suche. Wer hat die Wahrheit? Wir sind nur Menschen, wir haben niemals die Wahrheit. Wir können uns der endgültigen letzten Wahrheit annähern in gewissen schönen Modellvorstellungen. Natürlich. Ob die dann wirklich auch so einer Wirklichkeit entsprechen im Hintergrund, das ist die andere Frage, nicht mal.
Aber trotzdem ist das Wort Wahrheit, das hört sich nicht nur gut an, und vielleicht wissen wir auch nie, was die Wahrheit ist, aber wenn sie im Konsens ist von einer Gewaltlosigkeit oder eingehüllt in Meinungsfreiheiten oder eingehüllt in Gedankenfreiheiten,
richtig,
dann hört sich das für mich alles an, aus dem Aspekt der Liebe her betrachtet, als richtig an.
Da bin ich völlig mit dir einverstanden. Ja. Eben das sollte schon der Hintergrund sein. Wir sollten versuchen, dass wir in möglichst großer Harmonie mit unserer Umwelt, mit all dem, was uns umgibt, leben können. Nicht? Und da passt Gewalt und Krieg und so weiter, passt da ganz sicher nicht hinein. Eben wenn das Grundgesetz das Gesetz der Liebe wäre, und zwar nicht Liebe als Kuhhandel, wie wir ihn da im menschlichen Bewusstsein meistens kennen, sondern bedingungslose Liebe. Akzeptieren, dass ein anderer so ist, wie er ist, und das so stehen lassen.
Ja, und dass er gut ist, so er ist.
Ja. Damit daraus das Beste zu machen, die Kompromisse zu finden, die den beiden, die sich da gegenüberstehen, vielleicht in diametraler Art und Weise, die beiden die Möglichkeit gibt, ihr so sein, so gut wie möglich und so unschädlich wie möglich ausleben zu können. Das fände ich eine vernünftige
Art. Wenn wir die letzten 2000 Jahre so zurückblickend zu heute und auch über die Geschichte so hinweghüpfen der letzten 2000 Jahre und das in Kontext bringen mit Wiedergeburt und Karma, dann kann man schon sagen, wir haben nicht viel verstanden, oder?
Ja, leider Gottes. Also die Lernfähigkeit der Menschheit ist an einem kleinen Ort, leider Gottes, nicht? Eben, es wiederholt sich alles immer wieder und müsste nicht so sein, wenn ich schaue, was in der Französischen Revolution passiert ist. Und meine Güte, wir sind immer noch da, leider Gottes. Das ist einfach mal eine Gruppierung, die Macht hat. Nachher kommt die nächste Gruppierung, die verurteilen andere, aber machen im Prinzip denselben Blödsinn.
Genau, das eigene Volk werden Demonstrationen zerschlagen und beim anderen Volk, wo das gemacht wird, wird sagen, der böse Regierungschef, oder?
Richtig, ja. Eben, also da sind wir nicht sehr weit gekommen. Auf der anderen Seite bin ich überzeugt, und das zeigt sich auch, es findet eine gewisse Entwicklung des Bewusstseins findet statt. Wenn du denkst, ein Pythagoras, damals, als er seine Lehre brachte, das war für die Elite des Geistes noch. Heute lernt jedes Kind Pythagoras in der Schule. Also das sind schon gewisse Dinge, die sich etablieren und die zeigen, dass im Hintergrund schon auch eine gewisse Entwicklung stattfindet. Es ist auch so, dass man auch eben, wenn man die Geschichte betrachtet, es hat immer wieder einzelne Spitzen des allgemeinen Bewusstseins, die zum Vorschein kommen, wie die Spitzen der Eisberge, wo im Untergrund alles zusammen ist. Wenn du schaust, Entwicklung der Logarithmen zum Beispiel, Leibniz auf der einen Seite, Pascal auf der anderen Seite, die wussten nichts voneinander. Und beide haben sie diese Gedanken der Logarithmen hervorgebracht. Oder wenn du schaust, die ganze Atomforschung und so weiter, mit der Bombe leider Gottes, als einem der Auswüchse. Aber da waren auch so und so viele Leute zur gleichen Zeit eigentlich auf einem Punkt, wo sie Wesentliches erkennen konnten. Das hatten die ganze Atomwissenschaft eigentlich wieder weitergebracht. Also es zeigt schon, dass im Hintergrund sich gewisse Dinge entwickeln, die dann in einzelnen Spitzen wieder ihren Ausdruck finden. Da passiert schon etwas. Also wir bleiben nicht einfach auf dem Punkt Null.
Und ja, von daher gibt's keine Entwicklung. Vielleicht schon, aber es fragt sich immer, was ist denn jetzt eigentlich gut und was ist nicht gut? Ich meine, wenn man Wissen hätte im Umgang mit einer friedfertigen Welt oder mit einer Naturverbundenheit, in einer Symbiose, wo man sich nicht gegenseitig zerstört, dann ist das für mich viel hochstehender, als wenn man jetzt nur auf Macht- und Gierverhalten eine Atombombe oder Atomkraftwerke nutzt, um Geld zu verdienen.
Ja, selbstverständlich. Aber eben, da geht es eigentlich eben um ein anderes Thema auch, Schleier der Maya. Maya, was heißt das? Sanskrit, und heißt eigentlich Illusion, Zauberei. Und das umfasst sowohl das Vidya, das Wissen, als auch das Avidya, die Unwissenheit. Diese beiden sind in diesem Schleier der Maya vereinigt. Und in diesem Schleier stecken wir, wo wir eben Wissen und Unwissen miteinander vermengen. Mhm. Und das führt dann halt zu allen möglichen Irrungen und Wirrungen, aus denen wir wieder herausfinden müssen. Und das ist wieder eine Sache der Entwicklung. Es gibt nicht Gut und Böse. Das sind unsere Kategorien, in denen wir denken. Mhm. Eben auf einer höheren Ebene, auf der Ebene der Schöpfung, wird nicht geurteilt und bewertet. Das sind einfach Zustände. Und aus denen macht man das Beste. Da wird nicht gewertet, das ist schlecht, das ist gut, sondern das sind Dinge, die an sich vorhanden sind, um die man sich nicht quotieren kann.
Ja, sie sind da. Ich glaube, der allerschlimmste Richter, den es überhaupt gibt, ist die eigene Seele, die sich selbst bewertet für das Leben, das er gelebt hat.
Ja. Und eben da hätten wir schon alle auch noch ein bisschen damit zu tun, ein bisschen mehr in Selbstliebe und Selbstakzeptanz zu kommen. Wir kritteln an uns herum, sicher zu Recht. Wir haben so und so viele Schattenseiten. Da soll man schauen, dass das vielleicht sich verbessert. Aber es geht nicht um Verurteilung, nicht wahr? Und Beurteilung, sondern einfach, man stellt fest, ja gut, da ist noch ein bisschen Sand im Getriebe. Das sollte noch raus, nicht? Darum würde es eigentlich gehen.
Ja, diesen Furz, wo ich da immer habe und so, gell? Den kann ich auch mal auflösen. Ja, ja, das ist schon so.
Oder eben auch mal, wenn ich halt von so und so überzeugt bin von irgendetwas, dass ich mir doch auch anhöre, was andere zu sagen haben und dem auch meine Wertschätzung entgegenbringe und versuche, die andere Seite, die andere Sichtweise auch zu verstehen. Und so in einen echten Dialog zu kommen, statt in eine Kontroverse.
Ich finde dieses Thema Karma und Wiedergeburt eben schon extrem wichtig. Ich bin nicht religiös geboren oder aufgewachsen. Ich bin reformiert, aber Freigeist, sehr spirituell sehe ich mich. Und ich finde dieses Thema einfach sehr bedeutsam, jetzt zu integrieren ins Leben, weil ich glaube, dass daraus sehr viel entstehen kann, Harmonie entstehen kann, Ordnungsstrukturen entstehen kann, wenn man einfach versucht, das mit einzubeziehen. Oder eben speziell Ängste-Strukturen. Das sagt mir auch eine Onkologin-Dame, die dort arbeitet, dass sehr viele Menschen im Sterbebett einfach unglaubliche Ängste haben und Sorgen machen und zurückschauen und sagen, was sie alles nicht gut gemacht haben, ist ja, dass man das Zeitlebens schon ein bisschen integriert, dieses Denken, das fände ich schon wichtig.
Das wäre schon wichtig,
ja. Und unsere Sendung wird vielleicht auch in die Esoterik gedrückt, das kann durchaus sein, aber ich denke, da ist eine große Wissenschaft aber dahinter, das weiß man ja heute auch schon. Auch diese Bücher, ich habe hier, glaube ich, irgendeins noch liegen, von diesen Kindern, wo wiedergeburt werden, mit ganzer Wissenschaft dahinter, die sich an alles erinnern, wo was vergraben ist und was sie gar nicht wissen können.
Richtig, ja.
Also, dass es das gibt, ist meiner Erachtens zweifelslos.
Für mich auch, keine Frage. Ja. Eben, da gibt es genügend Beweise dafür. Eben, wenn du auch schaust, im Osten, ein Dalai Lama, wie wird der neue Dalai Lama gesucht, nicht wahr?
Ja,
weiß. Man gibt ihm, dem kleinen Kind gibt man Gegenstände des alten Dalai Lamas und er holt absolut treffsicher die Gegenstände raus, die dem alten Dalai Lama gehörten, nicht irgendwelche anderen, die auch da liegen. Nicht wahr? Eben, das sind schon Zeichen dafür, dass es eben andere Bewusstseinszustände gibt, in die man wieder sich hineinbegeben hat.
Das heißt aber auch letztendlich, wir sind nicht hier auf der Erde, um zu überleben, weil das sieht ja immer wieder so ein bisschen so aus, es ist ein Kampf des Überlebens, wenn man Reichtum anhäuft und das Essen für morgen sucht, sondern es geht wirklich darum, das Leben hier zu genießen und irgendwie
Das Beste daraus zu machen, in jeder Hinsicht das Beste. Ja.
Man kommt ja auch, weil man ein Bedürfnis hat, auf eine weitere Entwicklung.
Ja.
Also muss man ja die auch machen, oder?
Das würde ich schon sagen. Und eben, wo ist die Richtschnur, was ist gut und böse und so weiter? Eben, da haben wir halt unsere moralischen Instanzen, die uns da alles Mögliche vorgaukeln. Ich würde sagen, die Richtschnur ist da drin. Hm. Wenn ich da hineinhöre, was es da sagt, dann bin ich schon mal auf einer guten Fährte. Es ist nicht unbedingt vielleicht genau das Richtige. Auch wenn wir hinhören, was es da uns sagt, werden wir Fehler machen. Mhm. Das ist sogar gewünscht so, von der Entwicklung her. Denn stell dir mal vor, wir hätten ein absolut perfektes Leben, alles bestens, glücklich und so weiter. Ja, was machen wir dann noch? Nichts. Man will doch sein Zustand nicht verderben, nicht? Also es hat mit Entwicklung leider Gottes nichts mehr zu tun. Wenn ich aber merke,
Stillstand, oder?
Oha, irgendwo war noch was schief, ich muss noch ein bisschen anders versuchen, das bringt mich weiter, das lässt mich entwickeln.
Naja, ich glaube, da sieht man sich jetzt jeder reflektierend in seinem Leben, diese berühmten Kreuzpunkte, wo man auf die Nase fällt, oder?
Genau. Wo man sich dann sagt, ach, ich wäre noch mal 20, man würde denselben Blödsinn wieder machen. Ja,
oder andere Fehler zur nächsten Kreuzung. So, das war's. Lieber André, ganz herzlichen Dank. Tolles Gespräch,
ebenfalls.
Tolles Thema. Ich kann nur hoffen und beten darum, dass wir alle darin auch ein bisschen sinnieren, überlegen, nachdenken über Karma und Wiedergeburt. Ganz wichtiges Thema. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.